Familie. Ein Podcast über das Leben mit vier Kindern zwischen Trotzphase und Pubertät.
Kaffee hast
du? Kaffee habe ich, ja.
Glas Wasser auch.
Bin bereit.
Gut. Hat es heute Hagelslag gegeben, das Müsli?
Du meinst Hagelslag, haben wir gelernt. Wir haben das Feedback bekommen nach der letzten Folge, dass man Hagelslag sagt in Holland. Und wir probieren das jetzt so familienintern zu übernehmen. Wir haben auch sonst relativ viel Feedback bekommen auf die letzte Folge.
Ja, genau.
Und also das Feedback, also ich habe mich dann so gefühlt, dass wir wirklich unsere Kinder nicht erziehen. Oder? Ich bin erschrocken. Also es war nicht negatives Feedback, sondern mehr so, hey, wow, das und das, also so Allah, wow, die Kinder haben schon nicht gerade so viele Regeln.
Das hast du gehört, gell? Ja.
Habe ich gehört, das hat dazu geführt, dass ich so 2 Tage mega streng gewesen bin.
Also zweifelst du manchmal daran, dass wir eigentlich zu anti-autoritär erziehen?
Also. Ja, schon. Also eben, ich habe wirklich so von ein paar Leuten so ein bisschen Feedback gehabt, aber eben, keine Ahnung, wenn Erwachsene irgendwo am Reden sind, am Tisch und Kinder sind dann laut, dass das doch dann nicht geht, dass Kinder dann müssen, im Zimmer sein oder dass sie müssen leislich sein oder dass das Kind bei uns irgendwie einen Wutanfall hat und Spaghetti am Boden wirft.
Ja.
Ja, und so ein bisschen, ja, aber ich denke, weißt, die Kinder sind jetzt ja auch nicht mehr mega kleine Kinder und ganz, also wir ändern unseren Kurs jetzt, glaube ich, auch nicht mehr, oder? Also.
Ja, es geht ein bisschen um Authentizität, das ist ein schönes Wort immer, aber irgendwie, glaube ich, es wäre schwierig für uns ganz zu verbeugen, oder ich würde dann einfach noch mehr anfangen rumschreien, und das ist auch nicht so sinnvoll, oder? Eine Hörerin, nennen wir sie Sibyl, hat auch noch gesagt, sie fände das gut, wenn ich einmal ein bisschen Theorie reinbringe und sie fände, du solltest mich nicht dissen für das.
Okay. Und heute habe sogar ich ein bisschen Theorie. Und ich habe vorbereitet.
Sehr gut. Wir sind ja, es ist mega schlechtes Wetter draußen. Wir haben sogar ein krankes Kind daheim. Und Schulanfang. Ja, was meinst du?
Wir sind in der Ferien. Wir haben mega schöne Ferien gehabt.
Mega schöne Ferien.
Richtig coole Ferien haben wir gehabt. Wir waren 2 Wochen in Frankreich mit den Kindern. Richtig cool gewesen, oder?
Ja, super.
Genau, und darum verkraften wir das jetzt auch, dass der Alltag ein bisschen kalt und
verregnet. Nein, wir hatten mega schönes Wetter gehabt. Was ist da geblieben von der Ferien?
Der Gestank nach Fisch, wo ein Kind von uns in... Also eins von unseren Kindern war so wie bei einem Parkplatz, draussen war so 28 Grad.
Und dann hat ein Kind gesagt, hey, es hat Schnee da.
Genau. Und ich habe also gerufen, ui, der Schnee ist wahrscheinlich von der Fischtheke, von dem Supermarkt, oder? So der, das, wo die Fische drauf gelegen sind. Mhm. Dann sind wir dort geschaut und es hat tatsächlich noch so Krebsenfüsse und so Fischreste drin gehabt.
Ja.
Und dann ist das Kind dort drauf gestanden und wie so eingesackt und in einer riesen Pfütze.
Aber das Lustige ist, dass du das noch gesagt hast. Ich wäre gar nicht drauf gekommen. Und es ist wie, wenn man denkt, nicht an einen weissen Elefant. Ist einfach so gewesen.
Rosa-rot normalerweise. Aber kann man auch sagen,
der weisse. Okay. Also wie immer.
Ja.
Und jedenfalls ist das Kind tatsächlich mitten dort reingestanden. Und der Schuh hat nachher gestunken nach altem Fisch.
Ja.
Ich habe den nachher geputzt, gell?
Hat aber immer noch gestunken. Also hat noch recht lang gestunken.
Ja. Und es war so ein schöner Turnschuh gewesen. Ein Kind hat gesagt, hat mich gefragt, ob Bienen Speuz haben. Weil wenn das so sieht, dann esse er jetzt keinen Honig mehr. Also das ist der Kleinste natürlich, der 5-Jährige. Mhm. Weil die älteren Kinder haben ihm erzählt, dass Honig Bienenkotze ist. Mhm. Und das hat er so schlimm gefunden. Also er sagt, wenn Bienen Speuz haben, dann ist meine Konsequenz, ich esse nie mehr Honig.
Ja, und ich lüge ihn jetzt immer an und sage, Bienen haben keinen Speuz.
Du lügst ihn an. Du hast ihn, glaube ich, auch angeschaut und hast gesagt, er habe im Bibo gesehen, da war es eine Wasserratte.
Nein, es war keine Wasserratte. Wir waren an einem schönen Ort und dort haben wir jeden Tag ein Tier gesehen, das aussieht wie ein Biber. Mhm. Und wir haben es gegoogelt, das ist ein Nutria.
Ja, ein Sumpfbiber, glaube ich,
nennt man es. In Tschechien isst man Nutrias.
Okay, deine Mutter hat mal eine gegessen, gell?
Sie hat mal müssen probieren, ja. Sumpfbiber. Nein, ich meine, es ist einfach ein Sumpfbiber.
Ja.
Sicher kein Wasser.
Und ist das gutes Fleisch? Also.
Ich stelle mir das auch so ein bisschen hasig vor. Aber ich habe es noch nie gehabt.
Okay.
Aber wir gehen ja bald auf Tschechien, vielleicht kommst du eine über.
Ja, okay.
Genau.
Ja, mal schauen.
wenn wir mal ein bisschen den Schwenk zu unserem heutigen Thema machen.
Ja, es könnte vielleicht eine lange Folge geben, eine ausufernde Folge, wenn wir ein Thema, wo ich glaube, das Gefühl habe, es gibt einiges her.
Mhm. Und die Ferien sind unter anderem der Grund, warum wir auf das Thema gekommen sind.
Ja.
Wo wir in die Ferien gefahren sind, hat eins von unseren Kindern gefunden, ja, das ist ja mega blöd, dass wir immer nur in Europa in die Ferien gehen, dass wir nicht fliegen, dass wir vor allem keine Langstreckenflüge machen. Mhm. Weil alle Freunde sind gerade irgendwo in Costa Rica, in Amerika und in Japan und wo auch immer.
Mhm.
Genau. Und das ist doch einfach doof, dass wir jetzt nach Frankreich gehen, das ist mega langweilig.
Ja, und dann sind wir aufs Thema
gekommen. Das Kind hat dann zum Glück die Ferien schon auch sehr lässig gefunden, glaube ich. Aber
ja.
Das ist, wieso? Das hat mich dort recht beschäftigt.
Mhm.
Und dann haben wir wie gemerkt, das Thema Vergleichen und Neid, dass das ein spannendes Thema ist.
Ja, wir werden es heute ein bisschen auf verschiedenen Ebenen anschauen. Also einerseits eben das Vergleichen jetzt Kinder untereinander, aber natürlich auch Eltern, die sich ja vergleichen. Wir vergleichen ja auch. Wir vergleichen uns vielleicht, mit, wie wir unsere Kinder mit unseren Kindern umgehen, oder wir vergleichen unsere Kinder untereinander. Und so. Das wollen wir so ein bisschen beleuchten. Du hast gesagt, du hast ein bisschen Theorie. Willst du mal mit dem einsteigen? Was ist überhaupt, was heisst das psychologisch?
Ja, genau, ich habe dann so an meine allerersten Psychologiestudiumsstunden zurückgedacht,
mhm,
wo man natürlich nicht mehr so viel geblieben ist. Ich habe es googeln. Es gibt die Theorie des sozialen Vergleichs von Leon Festinger. Die haben wir damals auswendig lernen. Und er sagt, dass Vergleichen hilft, Infos über das eigene Selbst zu gewinnen, sich besser einzuschätzen und sich dann entsprechend auch zu verbessern.
Mhm.
Oder, und das habe ich jetzt noch spannend gefunden, weil ich jetzt in dem Gespräch mit dem Kind gefunden habe, hey, das nervt mich, hör mal auf, immer vergleichen, und ich bin auch hässig geworden. Und oder,
ja.
Habe gefunden, so das Vergleichen, es gibt ja auch den Satz, der Vergleich ist der kürzeste Weg, um unglücklich zu sein.
Ich habe mir das Zitat von Kierkegaard aufgeschrieben, der Vergleich ist das Ende der Liebe und der Anfang der Unzufriedenheit. Das ist noch etwas drastischer.
Noch etwas drastischer, ja, genau. Ja, widerspricht alles der Theorie von Festinger auf eine Art?
Ja, wahrscheinlich ist es aber einfach auch ein bisschen komplexer, oder? Also, dass man wahrscheinlich kann sagen, nicht jeder Vergleich ist negativ, aber Vergleichen kann sehr negative Konsequenzen haben.
Genau, und was jetzt bei dieser Theorie auch gestanden ist, was ich noch gefunden habe, genau das ist das Problem, oder? Du kannst dich ja gegen oben vergleichen, mhm, mit Leuten, wo es schlechter geht. Und du könntest sagen, ja, es gibt ja Leute, die sind jetzt, also denen muss es nicht schlechter gehen, aber als ein Kind hätte ich sagen, hey, es gibt ja Kinder, die sind jetzt nicht in der Ferien.
Ja.
Oder? Es gibt den Vergleich, den Horizontalvergleich mit Leuten, die ähnlich sind,
mhm,
und den Aufwärtsvergleich.
Ja.
Und dass durch die sozialen Medien der Aufwärtsvergleich massiv gefördert wird.
Ja.
Und ich glaube, das ist so ein das Hauptproblem. Wie mit den Ferien, ich mag mich erinnern, als ich in der Primarschule bin und der Adrian ist auf Amerika. Da, mhm, habe ich gewusst, der ist in Amerika, aber ich habe nicht gewusst, wie Amerika aussieht. Ich hatte keine Ahnung, ich war auch in Frankreich. Das hat mich nicht gross interessiert. Ich habe einfach gedacht, ja, okay, der ist irgendwo am Burger essen.
Und nachher, wenn man zurückgekommen ist, hat man erzählt und er war in Amerika, gewesen, hat vielleicht irgendwie zwei Fotos gezeigt und das ist
ja, wenn es überkommt, ja, genau. Oder? Und ja, jetzt ist es so, dass die Kinder, die schon Social Media haben, die sehen ja täglich Fotos von all diesen Ländern. Und man sieht ja dann auch nur die schönen Sachen. Man sieht ja nur, wie gut dass man sieht, wie schön es dort ist.
Und vor allem auch durch die Dauererreichbarkeit ja auch ständig, wie du gesagt hast.
Immer,
nicht nur
die ganze
einfach
Zeit,
nach
genau,
der Ferien, sondern die ganze Zeit siehst du wieder Fotos aus Japan oder irgendwie, was immer, Malediven oder irgend, mhm, so komische Sachen.
Mhm.
Ja. Und das denke ich schon auch, das ist das. Und dann kommt dazu, dass man auf Social Media natürlich auch immer nur die Sonnenseite zeigt. Man zeigt ja immer nur das, was gut ist. Die Fotos haben einen Filter. Du zeigst, ah, es ist mega cool da. Du siehst auf Social Media nicht, wie jemand vielleicht in Thailand gekotzt hat, weil er irgendwie schlechten Food gegessen hat.
Mhm, genau.
Und das finde ich auch noch so eine krasse Konsequenz von dem Social Media vielleicht. Und das kennen wir Erwachsene ja sehr gut auch, oder?
Mhm. Ja, ich habe ja kein Insta mehr, schon länger. Und ich habe das Gefühl, ich bin gar nicht mal so eine neidanfällige Person, aber ich, mhm, mag mich noch erinnern, dass mich das gestresst hat, wenn ich auf Insta mal gegangen bin. Und dann bin ich irgendwie am Arbeiten und andere haben das schönste Wetter in den Bergen. Mhm. Oder andere sind im Job, wie, die haben mit mir studiert und sind jetzt irgendwie erfolgreicher als ich. Das hat mich gestresst. Also ich musste es wieder löschen.
Ja. Also ich finde das etwas sehr Spannendes. Ich brauche ja Instagram auch beruflich, sage ich immer. Und auf Instagram zeige ich ja wie ein Teil von mir, der ja eigentlich auch nur positiv ist. Also wenn man mich auf Insta sieht, denkt man, ah krass, der schreibt Bücher und er ist immer auf der Bühne und hat eine wunderschöne Frau und Kinder, obwohl ich jetzt das Kind nicht groß zeige auf Instagram und so. Aber gleich, du siehst wie das Bild. Und auf Instagram siehst du ja zum Beispiel nicht, dass ich gerade im Moment mit dem zweiten Band von meinem Buch mega am Kämpfen bin, dass das gerade scheiße läuft, dass ich habe da immer wieder schon gesehen, dass ich immer wieder mal krank bin und Nasennebenhöhlengeschichte habe. Das tue ich nicht auf Insta. Dass ich irgendwie kämpfe, dass ich zu viel arbeite, zu viel am Abend und so. Und ich mache jetzt bewusst so einen Seelenstriptease, weil ich spannend finde ich auch noch, man tut ja oft dem, man zelebriert jetzt so Fehler und Fuck-up und so, aber das sagt man ja oft erst im Nachhinein. So, ah, ich habe eine grosse Depression überwunden. Und man sagt ja nicht im Moment, jetzt geht es mir scheisse, oder? Mhm, verstehst du, was ich meine?
Ja, ja, genau.
Und das finde ich spannend, dass man das sieht man ja nicht. Also man will das ja wahrscheinlich auch nicht zeigen. Und das führt dazu, dass man auf Insta natürlich immer nur entweder man hat grosse Hürde überwunden oder man zeigt, wie gut man es eigentlich hat, wie gut es eigentlich geht. Und man erzählt nicht von den Alltagsunzulänglichkeiten.
Mhm. Und ich glaube, noch viel krasser ist es bei Jugendlichen.
Ja.
Die ja noch viel weniger, oder? Und ich glaube, also in der Pubertät ist man doch wahnsinnig anfällig für Vergleich. Haben wir uns auch verglichen, oder? Aber wir haben uns mit den Kindern aus der Klasse verglichen und nicht mit der ganzen Welt.
Ja, ich habe dort noch so ein bisschen einen Text gelesen, wo sagt, dass Kinder natürlich auch einfach dort die emotionale Kompetenz noch nicht haben, um das richtig einordnen. Also ist es vielleicht ein bisschen drastisch formuliert, aber dass du als Erwachsener versuchst, das ja dann einzuordnen. Aha, die Person ist beruflich weiter wie ich, das hat der und der Grund, ich kann irgendwie sehen, ich merke, aha, die ist jetzt vielleicht auch, schreibt schon seit 10 Jahren nur mehr Bücher, also verkauft sie logischerweise mehr Bücher wie ich. Also so, und dass das schwieriger ist für Kinder in diesem Alter, also jetzt in unserem Fall 13.
Also bei Mädchen ist es ja auch schwierig einzuschätzen, wie sehen die Leute wirklich aus, kann ich mir vorstellen, oder? Du siehst ja alle gefiltert und gefotoshoppt und bearbeitete Bilder.
Ja.
Auch das setzt doch einen mega Druck auf. Also ich finde das schon... Ja, also ich bin, das klingt jetzt mega alt von mir, aber ich bin froh, dass ich noch ohne das aufgewachsen bin.
Ja.
Weil auch mich als erwachsene Person stresst.
Ja, ich sehe das schon. Das ist Erhitzung vom Ganzen, aber das Vergleichen hat es natürlich schon immer gegeben. Vergleichen ist, glaube
ich, normal. Genau, aber ich meine, so die Dauerverfügbarkeit. Oder? Du bist von der Schule heimgegangen und nachher hast du dich mit niemandem mehr verglichen. Dann bist du daheim gewesen und hast irgendwie vielleicht noch abgemacht. Oder? Mhm. Und jetzt bist du ja andauernd im Kontakt. Aber gehen wir noch mal zurück zum Thema Neid. Nochmal.
Ja.
Also, Neid, würdest du auch sagen, das ist eher etwas, man sieht es als etwas Negatives und auch ein bisschen schambehaftet. Man redet selten darüber, dass man neidisch ist oder dass man eifersüchtig ist auf etwas.
Absolut. Also ist, glaube ich, auch im religiösen Kontext eine Sünde, oder?
Ich habe gelesen, es sei eigentlich in allen Religionen eine Sünde und es wird auch mit Gier gleichgesetzt. Also jemand, der neidisch ist, ist gierig, will immer mehr für sich.
Ja. Ja.
Und durch das ist es auch kulturell bedingt schambehaftet worden. Und wenn etwas schambesetzt ist, dann führt es auch zu Selbstvorwürfen, oder? Also ist etwas sehr so Selbstdestruktives.
Ja, ich finde es eben noch spannend, auch die Emotionen zuzugeben. Ich mag mich gut erinnern, wir haben mal bei An und für sich, bei meiner Theatercompany, haben wir mal eine Sitzung gehabt und dann ist es so ein bisschen auf das Thema gekommen, aha ja, die macht das und so. Und dann habe ich gesagt, hey, ich möchte jetzt mal eine Runde machen. Wir waren irgendwie 10 Leute, wo jeder sagt, auf was er oder sie neidisch oder eifersüchtig ist bei den anderen. Und zuerst haben sie mich so gross angeschaut und ich selber habe so gedacht, ui, was habe ich jetzt da gemacht? Und das war eine mega spannende Runde gewesen, weil alle haben ganz ehrlich zugegeben, oder? Ich damals wahrscheinlich mit kleinen Kindern habe ich mir gesagt, ich bin im Fall ein bisschen eifersüchtig, neidisch auf euch, die jetzt gerade auf Amerika-Tournee sind, oder? Also sie gehen auf Amerika, spielen dort irgendwie Impro in Chicago und dann noch in Kanada und so. Und ich bin ein bisschen eifersüchtig auf das, weil ich das im Moment nicht kann. Und andere haben dann auch offen andere Sachen gesagt, wo sie eifersüchtig, neidisch sind. Und das ist sehr entlastend gewesen. Man hat so die Emotion weggegeben. Und es war auch wie weniger schlimm dann gewesen. Ich habe das recht spannende
mhm. Ich habe das von dir
Versuch gefunden.
Kopiert. Ich habe schon zweimal mit Freunden auch über das geredet. Mhm. Und ich finde wirklich, dass man öfters über das reden sollte, das tut auch Leute näher zusammenbringen auf eine Art. Weil man sieht Seiten, die man sonst nicht sieht von jemandem.
Ja, ja.
Ich finde das, find das wirklich etwas mega Gutes. Bist du aktuell gerade neidisch auf etwas?
Ja, ich bin immer so ein bisschen wieder mal ein bisschen neidisch und eifersüchtig. Aber ich habe das Gefühl, ich habe einen Umgang mit dem gefunden. Manchmal ist es auch so ein süßer Neid. Und was ich auch finde, ist, wenn man viel sich in neue Felder hineingibt, ist das schnell, der Vergleich schneller da. Also jetzt bei Kindern sieht man es auch so, wenn sie in eine neue Klasse kommen, in eine neue Umgebung, werden sie sich stärker vergleichen. Aha, wo stehe ich innerhalb von der Gruppe? Es geht ja immer darum, wie stehe ich innerhalb von der Gruppe. Und bei mir ist es so, zum Beispiel, dass ich ein neues Feld vom Schreiben aufgemacht habe, dann vergleiche ich mich. Gerade dann sehe ich auch wieder Social Media. Aha, Christine Brandt verkauft sehr viele Bücher. Und dann bin ich ein bisschen eifersüchtig auf das. Was ab dann, genau, da habe ich vorher schon gesagt, dann muss man das einordnen. Sie schreibt hauptberuflich, sie schreibt nur. Und dann ist ja logisch, also dann ist es auch super. Ich habe sie auch kennengelernt, sie ist eine ganz coole Person. Und das hilft ja dann auf eine Art gegen den, oder weißt du, was ich meine, gegen den Neid oder die Eifersucht.
Ich glaube, da muss man jetzt aber auch noch sagen, dass Neid muss ja nicht zwangsläufig Missgunst bedeuten. Das meint man manchmal, dass wenn man neidisch ist, dann wünscht man dem anderen, der anderen Person, dass sie das nicht hat. Und das ist ja nicht so.
Nein, das habe ich, glaube ich, irgendwie gar nicht.
Du kannst neidisch sein und trotzdem ihr das gönnen. Also dann ist es ja nicht eine verbitterte Form von Neid.
Ja, viele nutzen natürlich jetzt Vergleich oder auch vielleicht Neid als so Ansporn. Das kann einem ja auch ehrgeizig machen, wenn man sagt, ich will das auch, was die Person hat.
Ja, ja, aber jetzt redest du, das ist dann sehr einseitig, oder? Jetzt redest du von Leistung. Je nachdem, bei Sachen, die du kannst beeinflussen, oder?
Ja.
Wenn jemand eine chronische Krankheit hat, dann nützt dir das nicht
Nein,
so viel,
das
oder?
Nützt dir dann gar nichts. Nein.
Oder keine Ahnung, jemand ist massiv übergewichtig und möchte so sein, wie ein Topmodel ist, vielleicht dann auch nicht nur anspornend. Ich weiß es nicht.
Ja, bist denn du, würdest du sagen, hast du irgendwo ein Neidfeld?
Aber ich glaube, durch das ich ja Insta gelöscht habe, ist wie so das grössere Feld. Also wenn ich eben gesehen habe, die Person hat beruflich das und das und macht dort das, das ist wie so ein bisschen, das habe ich unterbunden. Da wäre ich sicher sehr anfällig dafür. Und das habe ich wie nicht mehr, weil ich nicht mehr damit konfrontiert bin. Mir sind so kleine Sachen. Gerade gestern war ich in der Praxis gewesen, nach fast 3 Wochen Ferien zum ersten Mal wieder. Ich habe mit den anderen zu Mittag gegessen. Und dann haben sie so gesagt, die Paar haben gesagt, heute Nachmittag haben wir noch 4 Patienten, Patientinnen. Und dann war ich neidisch, dass die so viele Leute sehen können, so viele Patienten am Tag sehen können. Wirklich, ich habe gedacht, Scheiße, Mann, ich kann das nicht, es geht nicht.
Weil du nicht so lange kannst still sitzen.
Ja, also vom 1 bis am 5 durchgehend. Und nachher kommt ja noch ein Admin dazu.
Ja,
es ist nicht möglich.
Ja.
Es ist wirklich nicht möglich.
Aha.
Ich dachte, Mann, die. Ja, das ist natürlich schon, sind schon ein bisschen produktivere Tage als bei mir.
Ja. Jetzt hast du vorher noch mal den Abwärtsvergleich angesprochen, dass das ja Methode könnte sein. Also, wenn ich jetzt, du hast gesagt, irgendwie jemand, wo krank ist oder so, dass man sich abwickelt, denen geht es noch schlechter. Und das hat man ja früher auch in der Pädagogik noch stärker genutzt, so der Klassiker, oder? Den Kindern in Afrika geht es ja noch viel schlechter, also iss jetzt bitte dein Essen auf. Wie stehst du zu dem Abwärtsvergleich?
Ich finde, manchmal kann es helfen, um es einfach wieder mal alles zu relativieren. Oder? Also eben zu sagen, hey, okay, das sind so wenige Menschen, die jetzt gerade in Asien und auf den Malediven und in New York in der Ferien sind.
Ja.
Ganz, ganz viel können das nicht. Oder? Oder haben die finanziellen Mittel nicht. Ich finde, es ist dann schon, also einfach um sich realistisch einordnen, als Ausgleich zum Aufwärtsvergleich.
Aber wir haben uns ja auch bei dem ertappt, dass man das gerade auch mit ein bisschen Emotion dahinter dann auch sagen, so, hey, überleg dir mal, die und die können im Fall gehen praktisch gar nicht in die Ferien. Weil, also schau doch einmal auf die. Das machen wir auch. Ich bin nicht sicher, ob es richtig ist. Es kommt wahrscheinlich, es ist sehr rational und kommt darum auch wie nicht an. Es dockt
aber abwärts,
nicht an die Emotionen.
Also abwärts ist eigentlich relativ. Also abwärts, dass es so ganz klar ist, jemandem geht es jetzt schlechter wegen dem, ist ja auch nicht immer gesagt, oder? Also, keine Ahnung, finanziell tun sich auch ganz viele Leute immer gegen oben vergleichen. Wer hat noch mehr Geld?
Ja, ja.
Du kannst dich auch gegen oben vergleichen. Aber das heisst ja nicht einmal, dass die unglücklicher sind, die ja. weniger Geld haben.
Ja,
weißt du,
ja,
ich meine, das ist ein bisschen relativ. Ja. Oder du bist depressiv, dann vergleichst du dich mit jemandem, der noch depressiver ist. Ja, kannst du machen. Ist vielleicht besser, als mit jemandem, der es nicht ist. Ich weiß es nicht. Ja. Aber der Mensch tendiert dazu, sich immer zu vergleichen mit denen, wo es eigentlich besser geht, die noch mehr Geld haben.
Ja, ja.
Sonst würde man ja nicht immer vor allem nach noch mehr streben.
Mhm. Das macht schon Sinn.
Und so ein bisschen, einfach ein bisschen sich in Genügsamkeit ein bisschen üben, für das lohnt es sich, um einfach sich mal überlegen, tue ich mich immer nur mit denen, die mehr haben, von egal was, von Gesundheit, von Geld, von Freizeit, was auch immer, oder? Mhm. Immer nur mit denen vergleichen und das mache ich relativieren und sich da so ein bisschen, ich glaube, das ist etwas, was wir gut tun.
Eine spannende Theorie von Fabian Grolimund gelesen. Das ist ein cooler Psychologe und macht viel so im Kinderbereich und auch Lerncoach. Und er hat gesagt, etwas, was wir, glaube ich, auch ab und zu machen, was er nicht gut findet, ist, dass zum Beispiel, wenn ein Kind heimkommt und sagt, hey, mein Kollege ist viel besser in der Schule, der ist viel besser und das stresst mich, dann sagt man oft, ja, aber du bist dafür besser im Sport. Oder? Du bist dafür besser im Fußball. Und das findet er ganz falsch, weil es eigentlich das Vergleichen befeuert. Das heisst, ich muss mir einfach einen Bereich suchen, wo ich besser bin wie der andere. Und er sagt dann viel mehr, was man vielleicht auch oft sagt, geh aufs Kind ein und frag einfach noch, ja, was findest du denn? Wieso ist denn das? Was hast du denn das Gefühl? Was kann er denn besser? Also mehr so das Fragen, auf die Emotion eingehen, anstatt einfach gerade eine Antwort auf den Tisch hauen und sagen, ja, aber so und so ist es.
Ja, sozusagen, das Konto ist wieder ausgeglichen. Ja. Man will das Konto wieder ausgleichen. Genau. Und da fühle ich mich natürlich sehr ertappt. Also so Sätze habe ich 100% schon öfters gesagt.
Schon, gell?
Sicher?
Ja,
ja. Du nicht?
Mal, ich glaube auch. Ich habe es sehr, sehr spannend gefunden. Ich musste 100% recht geben. Und wir sind schon oft da auch auf das gekommen, dass man als Eltern auch nicht immer gerade muss eine Antwort parat haben, sondern dass man sollte einfach auch nachfragen und die Emotion vom Kind ernst nehmen.
Und ich glaube, da tue ich jetzt ein bisschen vorgreifen. Ich habe noch immer so ein paar Tipps aufgeschrieben. Mhm. Und einer von diesen Tipps, was man machen kann, gegen Neid, also gegen das Gefühl, ist auch einfach die Akzeptanz und unrealistische Vergleiche loslassen. Also nicht immer danach, also es gibt Sachen, die einfach so sind und ein Kind, das einfach super, super intelligent ist und nur Sechser hat und nichts muss lernen und dein Kind hat das nicht, dann ist es einfach so.
Ja,
du musst es auch nicht motivieren, weil vielleicht kann es gleich gut werden, muss sich aber dafür zwei Beine ausreißen.
Ja.
Oder? Also es gibt auch Sachen, wo du einfach nicht so, also gut, schlecht ist jetzt wieder vielleicht das falsche Ausdruck, oder? Aber wo du das nicht wirst erreichen.
Ja, ja.
Und das ist dann manchmal einfacher, das einfach zu akzeptieren und zu sagen, okay, ist so, ich kann ja trotzdem glücklich sein.
Ja, ja.
Anstatt sich dann gerade eben wieder etwas anderes zu suchen, wo man besser ist.
Ja.
Aber ich glaube, das tue ich mir jetzt mal ein bisschen vorne, ja.
Bevor...
Und was haltest du denn davon, dass das Kind sich ja... Also, es gibt ja auch die Leute, die sagen, vergleichen muss man immer unterbinden. Auch bei Kind. Oder weißt du, irgendwelche Kinder kommen heim und mit dem Zeugnis und sagen, ja, ah, ich habe hier einen 4,5, aber der und der hat im Fall einen 4er.
Ja.
Also, weißt du, das tun wir ja auch nicht mega stark unterbinden.
Ja, das Thema Noten ist natürlich nochmal ein grosses Feld. Ich würde sagen, wir gehen noch auf das Thema Noten ein. Ich habe auch noch einen Fußballbezug, natürlich, wie immer. Und wir möchten auch noch mal ein bisschen zurückgehen, dass das Vergleichen ja schon sehr früh anfängt, bei Eltern und so. Und bevor wir auf das kommen, kommen wir zum Tiefpunkt der Woche. Okay. Nicht der Woche, okay. der Tiefpunkt von der letzten Zeit.
Okay.
Mhm. Willst du anfangen?
Ja, genau. Also mein Tiefpunkt hat gerade wieder mit dieser Anfangsgeschichte zu tun, mit diesen Ferien.
Ja.
Und zwar der Grund, warum dass wir ja hauptsächlich in Europa unterwegs sind, ist schon, dass ich eigentlich aus ökologischen Gründen nicht möchte fliegen, beziehungsweise so selten wie möglich.
Mhm.
Und das ist so ein bisschen meine Überzeugung. Und dann habe ich das erzählt, meinen Kind, und das so ein bisschen erklärt. Und ich bin darauf aber als radikale Öko bezeichnet worden.
Ja.
Und das hat mich extrem beschäftigt, weil ich gerade in einem Dieselauto gesessen bin. Also überhaupt nicht vorbildlich. Ich bin überhaupt nicht ein konsequenter Mensch. Ich bin gerade vor, wenn Sie mir das letzte Mal gefragt, vor 3 Jahren.
Mhm.
Oder? Also ich würde sagen, im Schnitt so alle 3 bis 5 Jahre kommt es auch vor, dass wir mal fliegen. Wir fahren das Auto.
Ja.
Ein Diesel. Auch das. Ich probiere nicht zu oft mit dem zu fahren. Wir brauchen das Auto im Alltag nicht, aber wir fahren das Auto. Und ich werde als radikale Öko, also wirklich, das ist eine recht heftige Diskussion, bezeichnet. Und das war für mich ein bisschen ein Tiefpunkt gewesen.
Das kann ich extrem gut verstehen.
Gell, weißt du, das habe ich richtig gestresst, habe mich tagelang gestresst.
Man muss es aber im Moment auch sehr brutal sagen, ökologische Themen sind gerade nicht auf dem Radar. So krass wie das ist. Wir sind uns alle einig, der Planet geht verdünnt. Wenn wir nichts machen, kommt es nicht gut. Aber im Moment, durch die politische Weltlage, hat sicher viel zu tun, also durch die ganzen Autokraten, ist also Ökologie ist gerade kein Thema. Und das ist eigentlich krass, oder?
Genau, also mich hat nicht mein Kind gestresst. Ja. Oder dass mein Kind das so sieht. Oder dass mich das Kind so bezeichnet hat.
Ja, es ist ein Zeitgeist.
Es hat mich gestresst, dass jemand, der Auto fährt und der nicht fliegt, sondern einfach selten. Ich esse kein Fleisch, und zwar auch das, auch wirklich nur aus Überzeugung. Ich liebe Fleisch, okay? Mhm. Und ganz viel anderes mache ich aber. Ich esse Milchprodukte, und zwar nicht wenig.
Ja,
oder?
Ja.
Ich habe das Gefühl, ich bin nicht ein konsequenter, super ökologisch bewusster Mensch,
und
überhaupt
dass
nicht.
Und als
ich aber im Umfeld, wo wir wohnen, wo wir uns bewegen, bin ich wirklich wahrscheinlich radikal, grün. Das hat mich, also ja, habe ich krass gefunden, dass irgendwie momentan der Zeitgeist so ist, dass man einfach schnell kann. Also ich habe einen Podcast gehört. Hey, ich war gerade eine Woche in den Malediven. Machen das doch alle unbedingt noch, bevor sie untergehen.
Ja.
Das ist doch krass. Wie kann man das empfehlen, aber im Wissen, dass die werden untergehen?
Ein Podcast, dann nennen wir ihn Stefan Büsser.
Ja, habe ich krass gefunden. Also das finde ich, dass man das macht, ist alles okay. Ich verurteile das auch nicht. Oder? Ich mache es nicht und man kann das machen. Aber das nachher mit Tausenden von Hörern empfehlen.
Das
finde ich wirklich, wirklich jenseits, sorry, da muss ich mich jetzt auch positionieren.
Ja,
und
ja.
Es gibt vielleicht auch bei uns Hörer, Hörerinnen, die das jetzt auch radikal finden und doof. Aber ich finde das krass und mir ist das einer der wichtigsten Werte, den ich meinen Kind möchte mitgeben möchte. Und da bin ich gerade sehr am Kämpfen, dass der Planet ein bisschen zur Sau gemacht wird.
Ja.
Und dass auch die Kinder von meinen Kindern, von unseren Kindern mal darunter werden leiden. Und dass ich irgendwie das nicht noch möchte, noch mehr befeuern. Also wir haben schon 4 Kinder, das ist schon per se mega unökologisch, oder?
Ja, ja.
Und ja, da sind wir jetzt auch gerade in grossen Diskussionen mit unseren Kindern. Also mit so dem Thema, mal einen Langstreckenflug machen, ist ein grosser Wunsch.
Ja.
Und das ist für mich auch so ein bisschen die Frage, ja, macht man das irgendwann, bevor die Kinder erwachsen sind? Oder? Also so die Quality Time mit den Kindern.
Ja.
Sie wünschen sich das, die Zeit mit ihnen zu verbringen, ein Erlebnis schaffen, oder?
Ja.
Also ein egoistisches Bedürfnis von uns als Familie, versus, dass ich das ökologisch nicht kann, also ich schaffe das fast nicht.
Ja.
Oder? Und natürlich, es wird dann Kompromiss geben. Ich tendiere aktuell dazu, dass wir das werden einmal machen.
Mhm.
Dafür aber die nächste Ferien dann mit dem Zug in die Ferien gehen.
Ja.
Aber mich hat das einfach beschäftigt, dass der Zeitgeist, wieso, ich glaube, das war vor 10 Jahren anders gewesen.
Ja, das ist
es hat so eine Zeit gegeben, wo irgendwie, ja, genau, also gut, ich will jetzt da überhaupt nicht ausufern, das war mein Tiefpunkt und es hat mich wirklich tagelang beschäftigt und ich habe dich immer wieder zugesperrt mit dem, ich weiss, es ist wirklich,
ich verstehe es.
Ich habe mich jetzt wieder erholt davon, jetzt kommt es wieder, gut, also was ist dein Tiefpunkt?
Mein Tiefpunkt ist auch ein ökologisches Thema, nämlich das Kompostieren. Das ist ein bisschen gemein. Jetzt nach dir ist es ein bisschen blöd.
Wenn ich kompostiere.
Also, wir haben ja einen Schrebergarten, haben wir schon mehrmals gesagt.
Mhm.
Und ich habe von Anfang an gesagt, ich habe nichts mit dem Schrebergarten zu tun. Du hast mich aber genötigt, in Kompostierkurs zu gehen. Okay.
Es ist so, ich habe schon 3 Mal einen Brief bekommen, dass wir den Kompostierkurs machen müssen, sonst wird uns der Schrebergarten gekündigt.
Ja.
Was ja jenseits ist, wirklich. Und ich bin aber an dem Tag irgendwie weg gewesen. Und dann habe ich gesagt, ja, könntest du schnell in den Kompostierkurs, das geht sicher nur eine halbe Stunde.
Dann habe ich gemeint, das ging wahrscheinlich nicht so lang. Und dann hat man auch so Salzstängel und so bekommen.
Und es war ein mega schöner, warmer Tag, muss man sagen.
Ein wunderschöner, warmer Tag. Und alle Leute haben dann so ihre Notizbücher vorgenommen. Und dann haben sie mich gefragt, ja, willst du von mir etwas zum Schreiben? Und ich habe so gedacht, wieso muss ich etwas zum Schreiben? Ich interessiere mich eh nicht für Kompostieren. Und das letzte Mal bin ich so nicht rausgekommen bei etwas, glaube ich, im Hegel-Seminar beim Professor Holzheim. Also das ist, aber ich bin nicht rausgekommen. Es ist mir zu hoch, das Kompostieren. Weil, ich meine, er hat es ja gar nicht so schlecht gemacht, aber das Fazit ist für mich einfach so, es ist kompliziert und es gibt keine eindeutige Methode, wie man kompostiert und dass man kein Plastik und Fleisch in den Kompost rein tut, das habe ich jetzt auch schon gewusst. Aber es ist jetzt gemein, wenn ich den Kurs so ein bisschen disse. Es ist dann auch 3 Stunden gegangen und nachher ist man auch noch durch den Schrebergarten durchgelaufen. Und dann ist man natürlich auch in unserem Garten auch vorbeigelaufen und dann habe ich so Schweißausbrüche bekommen. Und dann haben sie tatsächlich Sprüche gemacht über unseren Komposthaufen, weil er so überquillt. Und das ist wieder das Thema bei mir, oh, die Oberkauten. Ja. Sie haben natürlich einen miesen Kompost. Und dann bist du ein bisschen, also bist ein bisschen geschämt worden. Ich habe dir nicht gesagt, dass das unser Garten ist.
Ja, und es hat mir wirklich so leid, weil ich dir dann, ich war ja gerade auf einer Wanderung mit dem kleinsten Kind.
Oh,
und wir haben es mega schön gehabt. Wir waren so am Picknicken irgendwo am Rhein. Und dann haben sie so geschrieben, hey, und wie war es? Und du so, ich bin immer noch drin. Und 2 Stunden später immer noch.
Der Tiefpunkt, noch ein bisschen Tiefpunkt war auch noch, dass man dann ist so einen, in den Garten. Und dort ist so eine Italienerin, die nicht so gut Deutsch, eine ältere, sehr ältere Frau, die nicht so gut Deutsch konnte. Und die hat gar nicht gecheckt, warum wir jetzt dort sind, eine Gruppe von irgendwie 10 Leuten. Und er hat ihr, glaube ich, gar nicht gesagt, was wir da machen. Und steht vor ihrem Komposthaufen, der so aus Plastik ist, und disst den auch. Er findet so Plastik-Komposthaufen eigentlich nicht gut. Und sie war am Grillieren gewesen und hat dann auch noch so gefragt, ob alles gut sei. Und die hat mir richtig leid, da, die Frau. Also, okay. Sorry, Tiefpunkt.
Ja. Aber weißt du, ich habe noch eine schlechte Neuigkeit. Es gibt auch noch den Neupächterkurs, den wir noch nicht gemacht haben.
Das hat er mir schon gesagt.
Den müssen wir auch noch machen. Und ich halte es ja nicht aus, so Sachen. Ich würde es nicht aus. Es geht nicht. Ich kann nicht.
Du hast den Schrebergarten wählen.
Ja, aber ich tue mal in der Erde buddeln, wirklich stundenlang. Aber ich kann nicht in so einem Kurs sitzen. Es ist nicht möglich.
Ja. Also gut. Okay. Also, ich habe gesagt, wir gehen nochmal zurück. Mhm. Was ist mit Neideifersucht? Wo fängt das eigentlich an? Und ich finde es so spannend, dass es beim älteren Dasein ja sehr, sehr früh anfängt mit dem, also jetzt gehen wir mal ein bisschen weg von Neideifersucht, das ist vielleicht der falsche Begriff, das Vergleichen, oder? Das ist doch das Ding von, sie kann sich schon dein Kind kann sich noch nicht aufziehen oder so, oder? Er schläft noch nicht allein ein.
Ja.
Kann noch nicht reden. Und man sagt das dann so, und die Leute meinen das oft auch nicht böse, aber man hat dann oft so das Thema so, oh shit, mein Kind kann das noch nicht, und vergleicht. Obwohl das ja, sorry, das ist alles völliger Bullshit. Weil jedes Kind hat sein Tempo, und gerade bei so Sachen, bei Laufen, Reden, allein einschlafen, sorry, das spielt überhaupt keine Rolle, wie lange das die haben. Das spielt überhaupt keine Rolle. Aber trotzdem macht man die Vergleich.
Und ich verstehe auch,
dass setzt Eltern unter Druck, aber setzt viel Eltern unter Druck. Was machst du denn dagegen?
Ja, 4 Kinder machen.
Was heisst das, dass du dann merkst, dass es keine Rolle spielt?
Jetzt, also natürlich ist es für mich viel einfacher mit 4 Kindern, weil ich wie bei allem denke, aha, okay, ja, das Kind kann das noch nicht, aber bei den anderen ist es ja dann auch irgendwann gekommen.
Ja.
Oder? Also, ich bin natürlich bei ganz, ganz vielen viel entspannter und vergleiche mich weniger mit anderen, sondern mehr mit den eigenen Kindern, wo ich so denke, okay, ja, das war bei dem früher gewesen, aber das kommt ja dann schon irgendwann.
Und ich glaube...
Aber das hast du ja sicher auch schon gehabt, oder?
Ja, dass sicher.
Du gedacht hast,
und das
so, denkst oh, nein, das Kind, wir müssen immer noch ein Kind begleiten und die anderen laufen alle selber. Und,
ja.
Oder?
Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass wir wollen, dass unsere Kinder glücklich sind. Das ist auch ein Zeitphänomen, aber glaube auch ein richtiges Zeitphänomen. Genau, aber da, auf den wäre ich auch. Und darum sagen wir, glücklich ist es dann, wenn es normal ist, in Anführungszeichen, oft, oder?
Ja.
Das ist, dann wird es ein bisschen heikel, oder? Aber man hofft quasi, viele wollen, dass ihr Kind den Normen entspricht. Ich meine, ich mag mich auch mal schon erinnern, jemand in unserem Umfeld, wo Kinderärztin gesagt hat, das Kind ist so nieder in der Perzentil der Grösse, dass man ihnen Wachstumshormon empfohlen hat. Mhm. Obwohl in der Verwandtschaft alle einfach super klein sind. Mhm. Also dort könnte man auch sagen, ist doch scheißegal, wenn mein Kind noch 1,50 ist, wenn es nicht will Basketballspieler werden. Sorry.
Ja, ja, da würden das die meisten argumentieren, ist es ein Mädchen oder ein Bub. Wenn ein Bub 1,50 wird, ja, würden die meisten sagen, ist weniger der Norm entsprechend. Bei einem Mädchen gar kein Problem. Also,
mit 1,50 wirst du französischer Staatspräsident. Ja. Du musst einfach schon Hochschuhe Stöckelschuhe anlegen.
Ja, da finde ich dich schon noch. Also, ich finde, da bist du im Fall recht gut. Wirklich. Ich glaube, bei solchen Sachen bist du noch viel mehr, dass du wirklich nicht vergleichst. Also, wenn es bei dir wird, heisst, das ist jetzt mega hypothetisch, dein Sohn wird 1,50.
Ja.
Ich werde eher die, die mich dann über Wachstumshormone informieren und würde sagen, ja, aber komm, dann hat es doch ein bisschen einfacher und so, oder? Und du wärst der, der wirklich würde sagen, hey, nein, wir tun das Selbstbewusstsein von dem Kind stärken.
Ja. Ja.
Und das ist super, so wie es ist. Oder? Also ich komme vielleicht auch zu dem Schluss, aber weniger schnell als du.
Ja, ja. Wenn man so auf das stoss mit diesen Vergleich, finde ich noch, was kann man denn dagegen machen? Und da habe ich mal ein schönes Beispiel erlebt, dass mir vielfach sagen die Leute, ja, mein Kind macht eben das ist im Förderunterricht. Und mir hat mal eine Kollegin hat mir gesagt, ja, ihre Freundin hat ihr so gesagt, also sie hat eine Teenager-Tochter, ja, meine Tochter ist im Gymi und schreibt jetzt selber ein Buch und so, bla bla bla. Und dann hat sie gesagt, ja, weißt du was, meine ist gerade beim Klauen verwünscht worden und ist am Vapen. Und ich habe das einfach so geil und so lustig gefunden, so die entwaffnende Ehrlichkeit. Mhm. Weil, ich meine, sorry, wir haben alle mal geklaut und geraucht, sage jetzt mal, vielleicht nicht ganz alle, aber das ist so normal auch. Das ist auch normal. Aber das sagst du eben nicht. Und darum finde ich die entwaffnende Ehrlichkeit einfach sehr, sehr geil.
Voll.
Ja.
Aber ich glaube, generell Ehrlichkeit, also sei es so, oder einfach auch ehrlich mal jemandem sagen, hey, ich mag dir das mega gönnen, aber ich bin gerade mega neidisch auf das. Ich kann auch für Freundschaften sehr vertiefend sein.
Stimmt, das ist schön, da wäre wieder die Neid-Transparenz, die sicher etwas bringt. Ja.
Glaube ich auch. Genau, vielleicht so ein langsam zu einem Schluss zu
kommen. Nein, du hast vorher noch eine Frage, du hast vorher noch eine gute Frage gehabt, wenn denn Vergleich gut kann sein oder so, dass man es dann auch mit Noten macht. Ja.
Also eigentlich bin ich wegen dem Fußball drauf gekommen, weil unsere Jungs spielen ja Fußball und das ist ja ein ständiges Vergleich. Also du hast einen Match, nachher geht es darum, wer hat gewonnen. Und ich habe schon von Leuten gehört, die ihre Kinder extra nicht in kompetitive Sportarten schicken.
Was sind nicht kompetitive Sportarten?
Fußballclubs, wo man kein Match macht, wo man sich nicht messen, wo man nur so aus Spass spielt. Und da finde ich wieder, ich habe das Gefühl, da hätten unsere Kinder keinen Spass dran. Also, weil dort geht es ja ums Messen und um wer ist der Stärker in dem Moment.
Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. So, da bin ich jetzt ein bisschen radikal. Ich finde, dann sollte sich ein anderes Feld suchen. Weil der Punkt am Spiel ist ja auch, am Schluss geht es darum, sich zu messen und es geht darum, das Spiel ernst nehmen und sobald das Spiel vorbei ist, ist es auch wieder scheißegal. Also es ist dann wie auch egal, wenn du verloren hast. Und Fußball ist ein mega spannendes Feld, weil im Fußball hast du genau die Ambivalenz vom Vergleichen wieder. Im Training zum Beispiel musst du dich ja auch vergleichen mit anderen. Wenn du auch grössere siehst, spielen, kannst du von denen etwas lernen, du kannst einen Trick von denen lernen, du kannst, wenn du im Fernsehen andere Fußballer, Fußballerinnen siehst, kannst du von denen lernen. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Im Spiel ist es extrem entscheidend, dass du das Vergleichen komplett ableihst. Also eine Trainerin, ein Trainer muss es schaffen, dass sie sich eben nicht vergleichen während dem Spiel. Wenn bei Inter Barcelona sich alle mit dem Lamine Yamal verglichen hätten während dem Spiel, dann wären jetzt alle brüllend heimgegangen, sogar der Lautaro Martinez, die wären brüllend heimgegangen. Verstehst du, was ich meine?
Ja, also, ich weiß, aber es ist ja trotzdem ein Vergleich. Fußball an sich und kompetitive Sportarten, es geht um ein Vergleich, sei es jetzt während oder nach dem Spiel, ist egal.
Nein, aber verstehst du, du brauchst dann den Support von der Gruppe, dass du während dem Spiel dich eben nicht vergleichst. Du musst ja Fehler machen. Mhm. Du musst im Fußball ständig Fehler machen. Und dann brauchst du den Support von der Gruppe, dass du nicht anfängst, dich zu vergleichen, sondern dass du einfach deine Aufgabe im Kollektiv siehst. Und das ist schön am Sport.
Ich weiß schon, was du meinst. Meine Frage geht aber viel weiter. Würde es das Kind glücklicher machen, gar nicht erst kompetitive Sportarten auszuüben?
es gibt kein kompetitives...
Doch, also, natürlich, du kannst irgendwie, was auch immer, Pürzelbäume in der, aber in der Turnhalle
auch machen. Dann willst du, aber dann willst du auch mehr den besseren Pürzelbaum machen. Das ist das Spannende, ist doch egal auf welchem Niveau du einsteigst, du musst dann einfach etwas suchen, wo du, jeder will sich dann leicht verbessern. Wenn du sagst, ich gehe joggen, dann vergleichst du dich ja nicht mit einem Marathonläufer, oder?
Also, nein, ich muss jetzt dir auch ein bisschen widersprechen. Ich finde es für unsere Kinder super, aber ich konnte das nicht handeln als Kind. Ich bin in den Schwimmclub gegangen, ich habe Tennis gespielt, aber sobald es um Match und Turnier gegangen ist, bin ich out gewesen. Ich habe nicht... Das hat mich so gestresst.
Aber eben, du hast den Spass daran verloren.
Ich habe den Spass daran verloren. Und aber solange es nicht kompetitiv war, habe ich Spass gehabt.
Was ist denn nicht kompetitiv? Sag nochmal etwas. Wurzelbäume machen?
Nein, wir haben einfach aus Spass Tennis gespielt. Und wir haben uns natürlich verbessert, aber es ist nicht darum gegangen, wer ist in der Tabelle 1., 2., 3., 4. Dann, ja. Ab dem Punkt habe ich nicht mehr gespielt, habe ich aufgehört.
Aber aus, ich sage jetzt, aus Spass. Manchmal macht man ja zum Beispiel auch... Aber ich bin vielleicht auch so, dann machen wir irgendwie Volleyball, wir sind eine Gruppe und wie viel Mal können wir den Ball hochhalten? Wir haben das jetzt auch mit den Jungs gemacht, wie viel Mal können wir den Ball hochhalten? So, oder? Mhm. Und das ist dann so, die Gruppe hat dann quasi, vergleicht sich mit sich selber. Aber ich glaube, im Sport kommst du um den Vergleich nicht herum.
Ja, aber auf eine andere Art, oder? Also wenn ich gehe joggen, vergleiche ich mich tatsächlich mit gar niemandem, nicht einmal mit mir selber. Ich gehe wirklich einfach joggen, weil ich Spass am Joggen habe. Mm-hmm. Und es ist wirklich so. Ich trage weder irgendeine Uhr, noch misse ich irgendwelche Kilometer, noch schaue ich andere an. Und ich weiss, dass ich kann keine kompetitive Sportarten machen kann. Das ist nicht möglich für mich.
Ja.
Also du kennst mich.
Ja, ich kenne dich. Ja, aber auf die Gefahr hin, dass wir jetzt hier im Podcast noch Krache bekommen. Ich finde, das ist auch ein das Problem von dir, dass du dort in dem Sinn, dass der Spass am Spiel, wo es auch darum kann gehen, dort ein berühmter Impro-Spieler, nennen wir ihn Donat Fecho, hat mal gesagt, spiel ein Spiel, wie wenn es der WM-Final wäre und wenn es vorbei ist, wie wenn es UNO gegen deine Enkel wäre. Also wenn es vorbei ist, Spiel, dann muss es immer scheißegal sein, das Resultat. Das finde ich, so gehe ich oft Spiele an. Das finde ich echt schön.
Okay, gut.
Ja.
Dann können wir das, glaube ich, abschliessen.
Aber ich habe noch etwas,
sag das noch.
Einen interessanten Punkt, wo ich darauf gestoßen bin, das Thema Unterschied Mädchen-Jungs. Ich hoffe, das ist nicht nochmal ein riesen Fass, aber es gibt, warum, dass Mädchen oft mehr Mühe haben mit Vergleichen, gibt es eine Theorie und eine Studie dazu.
Also ich verstehe das so, ich habe das nicht gewusst. Haben Mädchen mehr Mühe mit Vergleichen?
Ja, ist es so, weiss ich auch nicht. Aber das
kann zu dem gibt es eine Studie in dem Fall auch?
Es gibt zumindest Theorie, dass Mädchen mehr Mühe mit dem haben, gerade auch auf Social Media. Und zwar, gemäss dieser Studie von der Uni Wien, werden Mädchen eher für Fleiss und Stamina dranbleiben gelobt und Jungs eher für Talent. Und da hat man 1600 Studierende befragt in Deutschland und USA und es hat sich ergeben, dass besonders auch Frauen aus niedriger sozioökonomischer Herkunft, dass sie das noch stärker haben, dass man, sie haben die gleiche Note wie der Mann. Und haben aber gesagt, die Note ist, weil ich so fleissig bin. Und der Mann hat gesagt, die Note ist, weil ich so talentiert bin.
Ah, krass.
Also okay. Männer sehen in ihren Leistungen oft Talent und Frauen sehen oft Fleiss.
Also das heisst, sie haben das Gefühl, sie müssen generell etwas dafür machen und Leistung bringen.
Und
das ist jetzt noch spannend. Ich habe das Gefühl in meinem Job, dass ich das auch relativ oft höre. Das ist aber jetzt überhaupt nicht repräsentativ. Frauen sagen mir sehr oft, wo erfolgreich. Ich habe relativ viele Leute, die beruflich recht erfolgreich sind. Und Frauen sagen oft, betonen, wie viel sie dafür gemacht haben. Dass sie mega viel gelernt haben und mega viel gemacht haben. Und bei Männern höre ich das viel weniger. Ich höre viel mehr, das ist mir alles recht einfach gefallen. Und,
Und jetzt in dem Artikel, den ich dort gelesen habe, ist es eben so, dass sie sagen, für jüngere Frauen, für Mädchen, ist es schwieriger, sich selber einzuschätzen. Weil sie nie so genau wissen, ist jetzt das, weil ich einfach so fleissig bin. Und die Jungs haben mehr so den Trial-and-Error-Effekt, oder? Dass sie einfach sagen, ich probiere mal etwas aus. Wenn es funktioniert, bin ich talentiert. Wenn es nicht funktioniert, halt nicht. Und das Trial-and-Error, dass Mädchen weniger das Trial-and-Error haben, weil sie oft, und das ist wieder Gesellschaft, Schuld, ja, nicht irgendeine Gendisposition, dass sie sagen, ja, das hast du super gemacht, weil du bist so fleissig gewesen. Und beim Bub sagst, das hast du super gemacht, du bist offenbar mega talentiert in Mathe.
Okay, ja. Ja, das ist spannend.
Das habe ich noch spannend gefunden. Gut,
jetzt kommen wir wirklich zum Schluss. Noch schnell ein paar Tipps.
Ja, genau. Wir haben eingeführt Kulturtipp, oder?
Nein. Das. Was kann man machen gegen
das Vergleich? Stimmt.
Ich glaube, das
ja.
Müssen wir vielleicht noch so als Fazit, oder? Ich glaube, du hast herausgeschrieben, was man bei Kindern machen kann.
Ja.
Ich habe mir herausgeschrieben, was Erwachsene machen können.
Mhm.
Ich habe wirklich nur die drei, die ich am besten finde, habe ich jetzt mir da aufgeschrieben. Und zwar zuerst mal sich bewusst machen, wenn man so ein negative Gefühle hat oder Wut oder Missgunst. Einfach sich mal das sagen, sich bewusst werden, hey, ich bin gerade eifersüchtig, ich bin gerade neidisch.
Ja.
Einfach das schon mal so wie zu benennen. Dann so ein Gefühl für Dankbarkeit entwickeln kann helfen. Mhm. Also mehr den Blick auf das richten, was man hat.
Mhm.
Als das, was man nicht hat. Und dann eben akzeptieren und unrealistische Vergleiche loslassen. Finde ich jetzt alle die Tipps finde ich sinnvoller als ja, dann streng dich mehr an, damit du das auch erreichst, weil das ist in ganz vielen Fällen nicht möglich.
Ja, das geht ja so.
Genau.
Aber was ich gefunden habe, ist, dass man Kindern verschiedene Hobbys Zugang verschaffen, damit sie in Kontakt kommen mit verschiedenen Kindern. Also dahinter steckt ein bisschen die Idee, dass man sich eben mit verschiedenen Kindern kann vergleichen und nicht einfach nur immer mit den gleichen. Oder? Das ist
so eine gute soziale Durchmischung.
Gute oder? Soziale Durchmischung und Kontakt mit vielen Kindern. Und dann ist noch das Thema das Vorleben der Erwachsenen, dass sie auch selber sollen einen offenen Umgang mit Emotionen haben, mit sagen, ja, das stresst mich jetzt, dass auch dort sagen, dass ich mich mit dem und dem vergleiche, dass man das auch ein bisschen vorlebt. Und was wir vorher schon gesagt haben, auch die Emotionen vom Kind ernst nehmen, wenn es sagt, oder das Kind kann ja mal sagen, hey, ich bin, manchmal sagt das Kind sogar den krassen Satz, ich bin dumm. Dass man dann nicht einfach sagt, nein, du bist nicht dumm, sondern, ja, woher kommst du denn, wie kommst du denn auf das? Warum sagst du das? Dass man nachfragt, Emotionen vom Kind ernst nimmt und nicht einfach ablenkt.
Mhm.
Und super. Jetzt, aber was man ja, warum, dass ich, weil du Tipps gesagt hast.
Kulturtipp,
haben wir noch gesagt, oder?
Genau.
Hast du einen?
Ja, also super triviale, aber in diesen Ferien in Frankreich haben wir ab und zu mal einen Film geschaut am Abend und wir haben eigentlich mega viel Asterix Obelix Film geschaut, sowohl die alten als auch die neuen. Und ich habe gemerkt, ich tue ja nicht so gerne Filme schauen, eigentlich. Aha. Also so Kinderfilme und immer wieder die gleichen, sowieso nicht, das langweilt mich. Und das sind die einzigen Filme, die ich kann auch mehrmals schauen kann. Ich finde es so lustig, wirklich, ich finde es so lustig. Ich wünsche mir jetzt immer, dass meine Kinder Asterix und Obelix schauen. Ich finde, das lohnt sich, die wieder mal vorzuholen.
Gibt es viele, also es gibt auf Netflix, gibt aber
so also schon ein bisschen Gewalt verherrlichen, man darf es glaube nicht pädagogisch jetzt fest hinterfragen, aber es ist einfach wahnsinnig lustig.
Nein, ist auch cool. Und der eine heisst Netflix, der Erzähler im Neuesten.
Im Neuesten. Das ist wirklich lustig.
Letzte hat mein Sohn, der 11 ist zu mir gekommen und hat gesagt, du, Papa, können wir nicht wieder mal den Kalle Blomquist lesen? Und da bin ich fast ab dem Stuhl runtergefallen, weil Kalle Blomquist von der Astrid Lindgren, was hast du das Gefühl, wann ist das geschrieben?
1964.
Nein, es ist 1946. In den 40er Jahren ist der erste Band rausgekommen. Und jetzt muss man, dass ich das mal reinziehe.
Gerade umgekehrt, zu 64.
Ja, genau. Super. Wir haben das mal, ich habe das gelesen mit den Jungs vor etwa 2 Jahren. Also sie sind jetzt 11 und 8, damals 6 und 9. Und er hat das nochmal lesen. Also man kann einfach sagen, Astrid Lindgren ist eine grandiose Autorin. Ein Buch aus den 40er Jahren im Jahr 2025 wird von Kindern geliebt. Und sie haben das Gefühl, ja, unsere Kinder sind irgendwelche Steiner-Schul-Nerds, die nur mit Holzspielzeug spielen. Nein, sie spielen Fußball, sie spielen mit Waffen, aber sie lieben Astrid Lindgren, weil es einfach gut ist. Und es, ja, ich habe, glaube das Buch schon mal erwähnt. Das Zweite ist eben nochmal so etwas. Ich habe mit meiner Tochter Back to the Future geschaut. Und das ist ein Film, da bin ich auch verschrocken. Was würdest du sagen, wann ist der Film rausgekommen, der erste?
80er.
Ja, genau. Ja. 1985. Er spielt ja auch in den 80er. Er sieht aus wie in einem Film, wo man heute wird drehen und so ein bisschen 80er-Nostalgie hat. Ja, genau. Und sie hat es auch recht cool gefunden. Es ist auch ein geiler Film, der immer noch funktioniert. Also Kulturtipp, Color Brown Quiz, Back to the Future.
Asterix, Obelix.
Asterix und Obelix. Okay. Sie haben ein bisschen, überzogen. Nein.
Also, dann wünschen wir eine schöne Zeit.
Macht es gut, sind neidisch und eifersüchtig
und fröhlich. Und reden darüber.
Und tschüss.
Ciao.
Familie.